Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit Erinnerungen. Die US-amerikanische Bestseller-Autorin Sigrid Nunes erinnert an ihre Mentorin, Mitbewohnerin und beinahe Schwiegermutter Susan Sontag. Der deutsche Schriftsteller und Essayist Hans-Christoph Buch rekapituliert sein Leben und zu Beginn blickt eine Textsammlung auf 4 Jahre rassismuskritischer Kolumnen. Sibyl Schick, 1985 in Antalya geboren, kam vor 11 Jahren nach Deutschland und ihr gelang, was man immer noch eine ungewöhnliche Karriere nennen muss. Als Online-Aktivistin und Kolumnistin schreibt sie ohne deutschen Pass und ohne Studienabschluss seit 2016 für verschiedene deutschsprachige Medien und für über 30.000 Follower auf Twitter. Vielfach thematisiert und reflektiert Sibyl Schick dabei ihre eigenen Diskriminierungserfahrungen als Kurdin, als Migrantin und als Frau. Ihre gesammelten Texte sind nun unter dem Titel »Hallo, hört mich jemand?« erschienen und vor der Sendung habe ich mit Sibyl Schick gesprochen. Frau Schick, Ihre gesammelten Kolumnen, die lesen sich in dieser Zusammenstellung nicht nur wie ein Rückblick auf den Diskurs um rassistische, sexistische oder klassistische Diskriminierung in Deutschland in den letzten Jahren. Diese Texte zeigen auch ihren Weg von diesen ersten Texten, die Sie geschrieben haben in Ihrer Nichtmuttersprache Deutsch, in denen Sie sich, wie Sie schreiben, kaum verständlich machen konnten, zu einer reichweitenstarken und anerkannten Kolumnistin, die Sie heute sind. Warum waren Sie sich denn über diese lange Zeit hinweg, in der Sie daran gearbeitet haben, veröffentlicht zu werden, so sicher, dass das geschriebene Wort Ihr Ausdrucksmedium sein soll oder vielleicht ja bleiben sollte?
Ich war mir ehrlich gesagt überhaupt nicht sicher. Das hat sich einfach so ergeben. Es gab gewisse Sachen, die ich bereits gemacht habe und ganz viel meiner Kommunikation war schriftlich, weil ich komme ja aus dem Aktivismus, das haben Sie auch bereits gesagt. Allerdings habe ich mit türkisch sprechendem Publikum in der Türkei, habe ich ganz viel gearbeitet früher mit anderen AktivistInnen zusammen und deshalb war ganz viel davon, was ich gemacht habe, eben schriftlich. Und auf Deutsch zu schreiben habe ich angefangen, als ich mich über einen bestimmten Text aufgeregt habe und ich konnte einfach nicht anders. Aber so wie ich den Text damals auch verfasst habe, hätte man ihn auch nicht veröffentlichen können, weil er überhaupt nicht verständlich war, weil mein Deutsch so schlecht war damals. Ich habe mit Hilfe von FreundInnen sozusagen, konkreter gesagt von meinem Ex, diesen Text überarbeitet und dann saß ich da, hatte diesen Text in der Hand und wusste nicht, wohin damit und habe mir einfach einen Blogspot-Account genommen und habe das einfach online gestellt. Ich glaube, das wurde irgendwie 3 oder 4 Mal angeklickt oder so.
Was ich fast noch viel interessanter finde als diese sprachlichen Schwierigkeiten, die Sie beschreiben, sind so habituelle Schwierigkeiten, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden. Also Sie betonen ganz oft die Bedeutung von Netzwerken in der Medienbranche und da beschreiben Sie recht konkret, rückblickend nennen Sie sich da sogar dreist, wie Sie einer Zeitung einen Text anbieten und wiederholte Male schreiben Sie da einfach dem Chefredakteur höchstpersönlich. Das zeigt ja, wie wichtig nicht nur Netzwerke sind, sondern auch so ein bestimmtes Wissen darüber, wie man sich verhält oder eben nicht. Und das ist ja ein Wissen, was im Gegensatz zu Vokabeln oder Grammatik selten festgehalten wird und erst recht nicht in Regeln, an die man sich halten kann. Wie würden Sie denn sagen, lernt man so einen vorherrschenden Habitus?
Ganz ehrlich, auch das läuft über Netzwerke. Wenn man keine Netzwerke erbt sozusagen, dann weiß man auch nicht, wie man mit eben solchen Situationen umgehen soll, wie man überhaupt anfangen kann. Auch ich musste mir Hilfe holen, auch ich musste mir Ratschläge geben lassen. Ich kam ja nicht selber auf die Idee, so dreist einfach immer weiter zu schreiben, bis ich eine Antwort bekommen habe, sondern es wurde mir so empfohlen. Und das, also diesen Ratschlag haben die sozialen Netzwerke ermöglicht und nicht irgendwelche Leute, die ich persönlich gekannt habe oder Familienmitglieder oder so. Die sozialen Netzwerke füllen gerade tatsächlich eine sehr wichtige Lücke im Leben von Menschen, denen eben solche wichtigen Netzwerke fehlen.
Sie haben diese gesammelten Texte für die Veröffentlichung thematisch sortiert und die Überschriften zu diesen einzelnen Abschnitten, die beginnen alle mit einer Ansprache. Unter Hallo, wer gehört dazu, geht es um Rassismus in Deutschland, unter Hallo, wem gehört die Nacht, geht es um Sexismus. Und mit so einer Begrüßungsformel wie Hallo spricht man ja in der Regel eine Person an, die einem gegenübersteht. Wie stellen Sie sich oder stellen Sie sich die überhaupt vor beim Schreiben? Und wenn Sie sich jemanden vorstellen, wie sieht der oder die aus?
ich stelle mir Menschen vor, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, weil mit ihnen möchte ich ja darüber sprechen. Menschen, die aus ähnlichen Milieus kommen wie ich, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die wissen ja sowieso, was ich sagen möchte und die machen auch ähnliche Erfahrungen. Das heißt, mein Zielpublikum eigentlich im Idealfall sind eben Menschen, die meine Ausgrenzungserfahrungen nicht machen müssen. Das heißt, Menschen, die keinen Rassismus erleben. Und in Deutschland sind das eben blonde Menschen mit blauen Augen.
Viele Ihrer Texte gehen ja von eigenen Diskriminierungserfahrungen aus und sie münden dann zwar immer in strukturellen Beobachtungen und auch in Differenzierung, aber diese persönliche Betroffenheit hat ja schon einen besonderen Stellenwert. Warum ist das für Sie so wichtig oder würde Ihr Schreiben auch funktionieren, ohne dass es sich aus dieser eigenen Erfahrung speist?
Ich finde, man kann sehr wohl schreiben, ohne bestimmte Sachen selbst zu erleben. Allerdings bleibt das dann auf einer theoretischen Ebene natürlich. Für mich als Person, die sich sowohl auf einer theoretischen Ebene mit Ausgrenzungen auseinandersetzt, als auch diese Ausgrenzungen selber und persönlich erleben muss, ist es zum Beispiel sehr schwierig, das Persönliche von dem Politischen zu trennen. Und deshalb entstehen auch eben diese Art von Texten, die gleichzeitig Einblicke liefern über meine Biografie und meinen Alltag und dann aber diese Erfahrungen auch politisch auseinandergenommen werden.
Die gesammelten rassismuskritischen und feministischen Kolumnen und Kommentare von Sibyl Schick sind erschienen bei Edition Assemblage unter dem Titel Hallo, hört mich jemand? Frau Schick, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sie war eine der schillerndsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und gilt nach wie vor als Ikone. Über die US-amerikanische Autorin und Philosophin Susan Sontag ist bereits viel geschrieben worden, auch sehr Persönliches. Sontags Sohn David Reeve veröffentlichte 2009 sein intimes Memoir über die letzten Tage seiner Mutter. 2004 war sie an Leukämie gestorben. Und zuvor hatte die Fotografin Annie Leibovitz private Fotos ihrer sterbenskranken, langjährigen Lebensgefährtin veröffentlicht. Nun erinnert auch die Autorin Sigrid Nunes an Susan Sontag. In den 1970er Jahren lebten die beiden Frauen nämlich in einer Wohngemeinschaft. 2011 bereits in den USA erschienen, nun auch ins Deutsche übersetzt, zeigt Sempre Susan auch die arroganten und egomanen Seiten von Susan Sontag. Shirin Sochitravala mit den Einzelheiten.
Wer sich nicht nur für Susan Sontags Werk, ihre Essays und ihre Romane interessiert, sondern auch für die Extravaganzen ihres Privatlebens, kommt an diesem Buch nicht vorbei. Es bietet intime Einsichten in ein außergewöhnliches Frauenleben oder richtiger, in zwei. Denn alles, was Sigrid Nunes über Susan Sontag erzählt, sagt ebenso viel über sie selbst aus, über ihr Selbstverständnis als Autorin und als Frau. Schon auf der ersten Seite steht Susan Sontag bei ihr im schlechten Licht da. Es ist die Rede von ihrer chronischen Unpünktlichkeit, die sie damit zu rechtfertigen suchte, dass die Wartenden doch bitte so schlau sein könnten, sich etwas zu lesen mitzubringen, kurz selbst schuld sein, wenn sie nutzlos warteten. Dass sie einen eher schwierigen Charakter gehabt haben soll, hat sich inzwischen herumgesprochen. Die Erinnerungen von Sigrid Nunes bieten nun den entscheidenden Vorteil, diesen Charakter aus nächster Nähe bestaunen zu dürfen. Sie selbst lebte schließlich einige Jahre am Riverside Drive in New York mit Susan Sontag und deren Sohn David, mit dem Nunes zeitweise ein Paar bildete, zusammen. Kennengelernt hatten sie sich 1976. Eher zufällig über einen Gelegenheitsjob. Susan Sontag war damals 43 Jahre alt, fast 20 Jahre älter als Nunes. Sie hätte also ihre Mutter sein können und spielte sich zuweilen auch so auf. Ihr gemeinsames Leben bezeichnet Nunes als intellektuell betreutes Wohnen. Auf andere mochte es wie eine Studenten-WG wirken.
Auch ihre Wohnung, strikt anti-bourgeois, kompromisslos ungemütlich, erinnerte an studentisches Leben. Ihr wesentliches Charakteristikum war die wachsende Zahl der Bücher, aber es waren überwiegend Taschenbücher und die Regale waren aus billigem Kiefernholz. Einen guten halben Quadratmeter der Küche nahm ein alter Gefrierschrank ein, der seit Jahren kaputt war. Auf dem Fernseher lag eine Zange, um den Kanal zu wechseln, da der Knopf dafür abgebrochen war.
Sich zu sehr um Konventionen zu scheren, gar konventionell zu sein, lag Sontag fern. In diesem Band erscheint sie wie eine Intellektuelle aus dem Klischeebilderbuch. Eine, die nicht kocht, sondern sich Büchsensuppen aufwärmt und nach der strikten Devise jeden Tag ein Buch lebt. Núñez bezeichnet es im Nachhinein als einen der größten Glücksfälle ihres Lebens, sie kennengelernt zu haben. Dank ihr kann man jetzt Mäuschen spielen, dabei sein, wenn Susan Sontag ihre Launen spazieren führt und sich unmöglich benimmt. Sie hatte den Ruf, ein Monster an Arroganz und Rücksichtslosigkeit zu sein, schreibt Núñez und bestätigt viele der Vorurteile. Von ihr erfährt man interessante Oberflächlichkeiten wie, dass Sontag kein Make-up trug, dafür aber stets einen Männerduft von Dior. Man erfährt Intimes etwa über ihre Narbe nach der krebsbedingten Brustamputation. Aber auch, dass sie eine geborene Mentorin war. In jedem Fall übte und übt sie eine enorme Anziehungskraft aus und diese kommt jetzt auch diesen Erinnerungen zugute. Núñez gelingt es, sie wohlwollend kritisch in den Blick zu nehmen. Mal bewundernd, mal abschätzig. Susan Sontag erscheint bei ihr als die wahlweise strahlende oder traurige Intellektuelle, die es nie verwinden konnte, dass sie für ihre Essays so viel mehr verehrt wurde als für ihre Romane.
Trotz all ihrer Leidenschaften, ihres riesigen Appetits auf Schönheit und Spaß, ihrer berühmten Gier und des unermüdlichen Tempos ihres beneidenswert reichen Lebens, war sie höchst unzufrieden und sie konnte noch so viel Reisen unternehmen, ihre Ruhelosigkeit war dadurch nicht zu verringern. Und trotz ihrer unbestrittenen Erfolge, all der hart erkämpften Ehren und des wohlverdienten Beifalls, umgab sie eine Aura des Scheiterns wie Trauerkleidung eine Witwe.
Es sind besondere Momente der Nähe und der Fremdheit, die Núñez Revue passieren lässt. Ungeordnete Erinnerungen, wie man sie beim Tränenbrot nach einer Beerdigung mit Vertrauten teilt. Leichthändig entblößen diese Erinnerungen aber auch Sontags sadistischen und masochistischen Züge. Vieles ist privat, doppelt privat, weil Núñez auch viel von sich selbst offenbart. Zuweilen ist nicht auszumachen, wer hier wen vorführt. In einem schönen Ton, der aus der Ferne Nähe schafft, erzählt Núñez von ihrer einstigen Mitbewohnerin und ihrem Verhältnis zu ihr. Am Ende überwiegt Bewunderung.
Sie war so New York und mit ihrer umtriebigen Art, mit ihrer Energie und ihrem Ehrgeiz, mit ihrer »Wir können das, wir überwinden jeden Widerstand«-Einstellung, mit ihrem kindlichen Wesen und ihrem Glauben an ihre Einzigartigkeit und ihre Willenskraft, an Selbsterfindung und die Möglichkeit, neu geboren zu werden, die Möglichkeit unendlicher neuer Chancen und alles zu erreichen, war sie die amerikanischste Person, die ich je gekannt habe.
Womöglich ein vergiftetes Lob, wenn man bedenkt, wie sehr sich Sontag als geistige Europäerin fühlte. Es ist eine zweischneidige Liebeserklärung, die Sigrid Núñez ihrer einstigen Mentorin macht. Gottlob. Alles andere wäre wirklich langweilig und beider Frauen unwürdig. So aber glückt ein Buch, das von viel mehr erzählt, als bloß von den Sonnen- und Schattenseiten einer intellektuellen Ikone.
Shirin Xochitl-Ravalla über Sigrid Núñez, Sempre Susan. Aus dem Amerikanischen sind die Erinnerungen an Susan Sontag übersetzt worden von Annette Grube und erschienen sind sie im Aufbauverlag Berlin. Der 1944 in Wetzlar geborene Hans Christoph Buch war mit 19 Jahren eines der jüngsten Mitglieder der Gruppe 47. Buch war aber nie nur literarischer Autor. In den 1960er Jahren machte er sich in West-Berlin einen Namen als politischer Kommentator und als engagierter Essayist. Buch forderte unter anderem mehr Welthaltigkeit in literarischen Texten und bereiste für viele Jahre als Krisenberichterstatter den Globus. Zuletzt hat Hans-Christoph Buch in autobiografischen Romanen sein Leben als Autor und Reisender Revue passieren lassen. Robinsons Rückkehr, die sieben Leben des H.C. Buch, ist nun vierter und letzter Teil dieser Reihe. Cornelis Wüllenkemper hat ihn gelesen.
Es sind unerhörte Begebenheiten, so der Titel des 1966 erschienenen Erstlings, die Hans-Christoph Buch auch heute noch umtreiben. Dabei legt er immer wieder erzählerische Fährten, bei denen unklar bleibt, ob sie eine entlegene Nische der faktischen Wirklichkeit beleuchten oder seiner Fantasie entspringen. Im vierten und letzten Band seiner autobiografischen Romanreihe führt der Autor dieses literarische Verwirrspiel weiter, indem er Grenzen zwischen Autor, Erzähler und literarischer Figur über Zeitalter und Kontinente hinweg verschwimmen lässt. Er zeigt, dass Träume, Erinnerungen und die Identifikation mit anderen ebenso wichtig sind für die Auslotung der eigenen Identität wie das real gelebte Leben. Buchs Traumreise durch die Wirklichkeit beginnt in einer Spelunke im Frankfurter Hauptbahnhof, in der ein anonymer Alkoholiker den Gewinn aus dem Spielautomaten verprasst.
Der anonyme Alkoholiker war ich. Und ich frohlockte über den Geldsegen, den ich in den Hosentaschen verstaute, bis ich, vom Beifall angespornt, eine Lokalrunde ausgab. Das war ich meinem schlechten Ruf schuldig. Auf ganzer Linie gescheitert in Ehe, Beruf, Liebe, Arbeit. Ein Schreiberling, der 1000 Texte und an die 100 Bücher geschrieben hatte, die kein Mensch kaufen, geschweige denn lesen wollte. Obwohl es sich um Spitzenprosa handelte, ein Spitzenprodukt wie der Rotkäppchen-Sekt, den ich ausgab.
In den 7 Leben des H.C. Buch, so der Untertitel des Bandes, spielt der Autor nicht nur mit seinen multiplen Identitäten, sondern leiht außerdem 7 historisch verbrieften Figuren seine Stimme als Ich-Erzähler. Vom gallo-römischen Beamten und Dichter Ausonius über den chinesischen Lyriker und Maler der Song-Dynastie im 11. Jahrhundert, Su Shi, bis hin zu Alexander Selkirk, dem schottischen Seefahrer und historischen Vorbild von Daniel Defoes Robinson Crusoe. Der Leser stößt dabei auf vergessene, kuriose oder geradezu unglaubliche Figuren und Schicksale. So etwa der haitianische Mulatte Sylla Larac, der Anfang des 19. Jahrhunderts als erster dunkelhäutiger Broker an der New Yorker Börse sein Glück versuchte.
Um es vorweg zu sagen, ich biss auf Granit, denn es gab eine Schranke, die schwerer zu überwinden war als jeder rot-weiße Schlagbaum. Die Rassenschranke.
Auf abenteuerlichen, manchmal auch surreal grotesk anmutenden Um- und Abwegen schildert Buch Sylla Laracs historisch verbrieften Werdegang bis zum steinreichen Lebemann und Großinvestor im französischen Luxusbadeort Saint-Lunaire. Der Autor erzählt die verschütteten Geschichten von Träumern und Verirrten, von tollkühnen, gescheiterten und zweifelhaften Helden. Schillernde Persönlichkeiten wie etwa der Flieger von Tsingtau, der Abenteurer, Nationalheld und Weltkriegspilot Günther Plüschow oder die deutschstämmige Dissidentin in Bolivien Monika Ertl, Tochter eines Nazis und vermutete Mörderin des Meuchlers von Ernesto Che Guevara. Buch fällt keine Urteile, sondern führt genüsslich die Ambivalenz seiner Figuren vor. Obwohl oder gerade deshalb, diese Formulierung taucht immer wieder auf. Es ist diese Widersprüchlichkeit, die den Autor auf seiner autobiografischen Suche mit seinen Figuren zu verbinden scheint. In Tagebuchnotizen berichtet er aus dem Alltag eines Autors in vorgerücktem Alter. Er streut Reflexionen ein zum Zustand der Literaturkritik, erinnert an verstorbene Schriftstellerkollegen und auch an die eigene Kindheit. Dieser Romanbaukasten, so nennt Buch das Spiel mit Genres und Formen, führt vor, wie der Einzelne in der Literatur über sich hinauswachsen kann, indem er eine Verbindung herstellt zu Lebens- und Vorstellungswelten anderer. Buchs ungezügeltem Erzähldrang, den ebenso lebensprallen wie kenntnisreichen Assoziations- und Erinnerungsketten, folgt man immer so gebannt, als seien es wahre Märchen über die Wirklichkeit.
Cornelius Willenkemper über Hans-Christoph Buch, Robinsons Rückkehr, die 7 Leben des H.C. Buch, erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt. Physisch bleiben Verlage, Publikum und der Ehrengast Kanada der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr fern. Zur Special Edition gibt es trotzdem zahlreiche Veranstaltungen im Internet und Bücher erscheinen sowieso. Die interessantesten Titel aus Kanada speziell für die junge Altersgruppe stellt meine Kollegin Dina Netz morgen vor im Büchermarkt für junge Leser. Hier im Programm folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Forschung aktuell. Da geht es unter anderem um marine Hitzewellen, auch die erwiesenermaßen menschengemacht. Und von der menschengemachten Literatur war es das für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Miriam C.